So wird also Jericho, die Stadt mit den dicken Mauern, erobert. Und danach geht es gleich weiter. Die Israeliten kommen von Osten ins Land rein. Nachdem sie über den Jordan sind, eben die erste Station, die größere Jericho. Und danach die Stadt Ai, das ist im Kapitel 8, ebenfalls eine ummauerte Stadt. Und danach gibt es noch weitere Eroberungen, in deren Folge im Land Kanaan eine neue Zeit anbricht. Das habe ich nachgelesen von einem Theologen, der das so beschreibt. Bis dahin gab es in diesem Land Kanaan Stadtstaaten, die sich nicht ohne Grund Mauern gegeben haben. Die haben sich eingemauert aus Angst vor Feinden und als Schutz in einer feindlichen Umgebung. Die waren für sich selbstständige Einheiten. Und um sie herum gab es vielleicht die ein oder anderen Verbündeten, aber eben auch Feinde. Mit Israel hört diese Phase auf im Land Kanaan. Es gibt Dörfer, die nicht ummauert sind, die ungeschützt sozusagen gebaut werden und die Menschen leben brüderlich nebeneinander und miteinander. Was für ein großes Plus an Freiheit, auch an Baukosten spart man sich ein, keine Mauern und die Sicherheit sind nicht Mauern, sondern Gott. Aber bevor es soweit ist, bin ich in Kapitel 9 von einer Episode berührt worden, der folgende vorausgeht. Die Stadt Ai, wie ich schon vorhin gesagt habe, wurde von Israel eingenommen, nicht ganz ohne Rückschläge, aber doch so, dass Israel in der Gegend bekannt wurde, jetzt nach Jericho auch Ai eingenommen. Und das hat einen gewissen Respekt bei der Bevölkerung dort ausgelöst und auch dementsprechend Kriegsvorbereitung gegen Israel. Und an der Stelle möchte ich einsteigen im Kapitel 9 vom Buch Josua. Und Christine hat sich bereit erklärt, uns das ganze Kapitel vorzulesen. Ihr könnt gerne das Buch Josua aufschlagen, Kapitel 9, und mitlesen. Ich habe jetzt die Seitenzahl nicht, aber es ist im vorderen Teil der Bibel. Werdet ihr gleich nach den 5 Büchern Mose finden.
Guten Morgen. Seite 234 ist es. Die List der Gibeoniter. Als das nun alle Könige hörten, die jenseits des Jordans waren, auf dem Gebirge und im Hügelland und am ganzen Ufer des großen Meeres nach dem Libanon hin, nämlich die Hethiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter, fanden sie sich zusammen, um einmütig gegen Josua und gegen Israel zu kämpfen. Aber die Bürger von Gibeon hörten, was Josua mit Jericho und Ai getan hatte. Daher dachten auch sie eine List, gingen hin und versahen sich mit Speise und nahmen alte Säcke auf ihre Esel und alte zerrissene geflickte Weinschläuche und alte geflickte Schuhe an ihre Füße und zogen alte Kleider an und alles Brot, das sie mit sich nahmen, war hart und zerbröckelt. Und sie gingen zu Josua ins Lager nach Gilgal und sprachen zu ihm und zu den Männern Israels. Wir kommen aus fernen Landen, so schließt nun einen Bund mit uns. Da sprachen die Männer Israels zu den Hevitern, vielleicht wohnt ihr mitten unter uns, wie könnten wir dann einen Bund mit euch schließen? Sie aber sprachen zu Josua, wir sind deine Knechte. Josua sprach zu ihnen, wer seid ihr und woher kommt ihr? Sie sprachen, deine Knechte sind aus sehr fernen Landen gekommen, um des Namens des Herrn, deines Gottes willen. Denn wir haben von ihm gehört alles, was er in Ägypten getan hat und alles, was er den beiden Königen der Amoriter jenseits des Jordans getan hat. Sihon, dem König von Heschbon, und Og, dem König von Baschan, der zu Ashtaroth wohnte. Darum sprachen unsere Ältesten und alle Bewohner unseres Landes zu uns, Nehmt Speise mit euch auf die Reise und geht ihnen entgegen und sprecht zu ihnen. Wir sind eure Knechte. So schließt nun einen Bund mit uns. Dies ist unser Brot, das wir aus unseren Häusern zu unserer Speise mitnahmen. War noch wo? Dies, unser Brot, das wir aus unseren Häusern zu unserer Speise mitnahmen, war noch warm, als wir zu euch auszogen. Nun aber, siehe, ist es hart und zerbröckelt. Und diese Weinschläuche waren neu, als wir sie füllten. Und siehe, sie sind zerrissen. Und dies, unsere Kleider und Schuhe, sind alt geworden über der sehr langen Reise. Da nahmen die Obersten von ihrer Speise, aber befragten den Mund des Herrn nicht. Und Josua machte Frieden mit ihnen und schloss einen Bund mit ihnen, dass sie am Leben bleiben sollten. Und die Obersten der Gemeinde schworen es ihnen. Aber 3 Tage, nachdem sie mit ihnen einen Bund geschlossen hatten, kam es vor sie, dass jene aus ihrer Nähe wären und mitten unter ihnen wohnten. Denn als die Israeliten weiterzogen, kamen sie am 3. Tage zu ihren Städten, die hießen Gibeon, Kephira, Beeroth und Kirjat Jearim. Aber die Israeliten erschlugen sie nicht, weil ihnen die Obersten der Gemeinde geschworen hatten bei dem Herrn, dem Gott Israels. Als aber die ganze Gemeinde gegen die Obersten murrte, sprachen alle Obersten zu der ganzen Gemeinde: Wir haben ihnen geschworen bei dem Herrn, dem Gott Israels. Darum können wir sie nicht antasten. Aber das wollen wir tun. Lasst sie leben, dass nicht ein Zorn über uns komme, um des Eides willen, den wir ihnen geschworen haben. Und die Obersten sprachen weiter zu ihnen: Lasst sie leben, damit sie Holzhauer und Wasserschöpfer seien für die ganze Gemeinde, wie ihnen die Obersten gesagt haben. Da rief sie Josua und redete mit ihnen und sprach: Warum habt ihr uns betrogen und gesagt, wir sind sehr fern von euch, wo ihr doch mitten unter uns wohnt? Darum sollt ihr verflucht sein und sollt nicht aufhören, Knechte zu sein, die Holz hauen und Wasser schöpfen für das Haus meines Gottes. Sie antworteten Josua: Es wurde deinen Knechten angesagt, dass der Herr, dein Gott, seinem Knecht Mose geboten habe, dass er euch das ganze Land geben und vor euch her alle Bewohner des Landes vertilgen wolle. Da fürchteten wir so sehr für unser Leben und haben das so gemacht. Nun aber, siehe, wir sind in deinen Händen. Was dich gut und recht dünkt, mit uns zu tun, das tu. Und so tat er mit ihnen und er rettete sie aus der Hand der Israeliten, dass sie sie nicht töteten. So machte sie Josua an diesem Tage zu Holzhauern und Wasserschöpfern für die Gemeinde und den Altar des Herrn bis auf diesen Tag an der Stätte, die er erwählen würde.
Welcher Vers dieses 9. Kapitels ist der entscheidende für euch? Oder ich frage anders, das ist etwas sicherer. Welchen empfinde ich als entscheidend? Was meint ihr? Ich habe gerade hinter mir Luise gehört, die hat an einer Stelle geseufzt. Die weiß es schon, glaube ich, weil es genau die Stelle war, die ich als entscheidend betrachte. Wer wagt sich aus der Deckung und sagt mir, welcher Vers entscheidend ist? Dankeschön, Wilfried. Das war die Stelle, wo Luise etwas traurig geseufzt hat, gell? Das ist der Vers 14, zu dem kommen wir noch. Zunächst möchte ich aber der Reihe nach vorgehen. Wir sehen in den ersten beiden Versen, dass die Stimmung gegenüber den israelitischen Eindringlingen, möchte ich sie mal nennen, bei allen möglichen einheimischen Volksstämmen sehr entschlossen und kriegerisch war. Die Gibeoniter, die wohl aus einer Stadt nordwestlich von Jerusalem stammten, El-Jib habe ich nachgelesen, und zu den Hivitern gehörten, waren besorgt, weil sie natürlich die Vernichtung von Jericho und Ai kannten. und haben sich für eine besondere Maßnahme entschieden, für eine Gefahrenabwehr, die eigentlich beinahe jetzt in unsere närrische Jahreszeit passt. Sie verkleiden sich und sie täuschen vor, von weit hergereist zu sein, wie wir gelesen haben, und nicht zu Kanaan zu gehören. Und sie werden verschont, der Trick hat funktioniert. Vermutlich haben sie es recht professionell angestellt. Die Israeliten schließen einen Bund ab mit ihnen per Eid und Israel muss die Gibeoniter zähneknirschend verschonen. Und warum sie genau murren, wie es heißt, im Vers 18, das bleibt etwas unklar. Es könnte sein, dass es wegen der entgangenen Kriegsbeute ist oder weil es die Führung der Israeliten gegen Gottes Weisung verstoßen hat. Ich vermute, so wie ich das Volk Israel kenne, eher Ersteres, die Kriegsbeute. Die ist ihnen durch die Lappen gegangen. Es gab schon andere Stellen, wo Israel murrt bei der Wüstenwanderung und da ging es eigentlich in erster Linie um ihren Bauch. Ja, und heute fragen wir uns aus der Sicht von 2022, ist das eigentlich nicht die bessere Lösung jetzt gewesen mit den Gibeonitern? Es gibt kein Blutvergießen. Die Gibeoniter überleben. Und ich gebe zu, der Gedanke ist jetzt gerade sehr präsent, kein Blutvergießen. Musste das denn wirklich sein mit dieser Vernichtung dieser Völker dort? Kann man nicht nebeneinander leben, so wie man das heute idealerweise tut? Liebe deinen Nächsten. Was soll diese Vernichtung und Zerstörung? Und da gibt es eine Spannung mit dieser Ansicht, weil Gott den Israeliten was ganz anderes geboten hat. Und das möchte ich mal mit euch nachlesen im 5. Buch Mose, Kapitel 7. Um zu sehen, warum dieses Nebeneinander nicht Gottes Willen entspricht. Das ist Seite 194. 5. Buch Mose, Kapitel 7, die ersten 6 Verse. Wenn dich der Herr, dein Gott, ins Land bringt, in das du kommen wirst, es einzunehmen, und er ausrottet viele Völker vor dir her, die Hethiter, Girgashiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter, 7 Völker, die größer und stärker sind als du, und wenn sie der Herr, dein Gott, vor dir dahin gibt, dass du sie schlägst, so sollst du an ihnen den Bann vollstrecken. Du sollst keinen Bund mit ihnen schließen und keine Gnade gegen sie üben. Und sollst dich mit ihnen nicht verschwägern. Eure Töchter sollt ihr nicht geben ihren Söhnen und ihre Töchter sollt ihr nicht nehmen für eure Söhne. Denn sie werden eure Söhne mir abtrünnig machen, dass sie anderen Göttern dienen. So wird dann des Herrn Zorn entbrennen über euch und euch bald vertilgen. Sondern so sollt ihr mit ihnen tun. Ihre Altäre sollt ihr einreißen, ihre Steinmale zerbrechen, ihre heiligen Pfähle abhauen und ihre Götzenbilder mit Feuer verbrennen. Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Gott macht hier sehr, sehr deutlich, wenn ihr an dieser Stelle Gnade walten lasst, wenn ihr euch vermischt mit den Völkern, dann werdet ihr langfristig Schaden nehmen. Ihr seid ein auserwähltes, ein heiliges Volk. Gottes Gebot ist demnach nichts anderes als Schutz vor Trennung von Gott, vor Abfall und damit vor Verderben. Zweitens, es stellt sich die Frage, warum kommt es für die Israeliten überhaupt in Betracht, die Gibeoniter zu verschonen nach so klaren Worten? Und warum kommen die Gibeoniter überhaupt auf diese Idee mit diesem Trick, mit der Verkleidung? Offensichtlich kannten sie ein anderes eine andere Weisung Gottes. Und die steht ein paar Seiten weiter hinten, nämlich im 5. Buch Mose 20. Dieses Kapitel ist mit Kriegsgesetze überschrieben. Und da möchte ich lesen, ab Vers 10. Wenn du vor eine Stadt ziehst, um gegen sie zu kämpfen, so sollst du ihr zuerst den Frieden anbieten. Antwortet sie dir friedlich und tut dir ihre Tore auf, so soll das ganze Volk, das darin gefunden wird, dir fronpflichtig sein und dir dienen. Will sie aber nicht Frieden machen mit dir, sondern mit dir Krieg führen, so belagere sie. Und wenn sie der Herr, dein Gott, dir in die Hand gibt, so sollst du alles, was männlich darin ist, mit der Schärfe des Schwerts erschlagen. Nur die Frauen und die Kinder und das Vieh und alles, was in der Stadt ist und alle Beute sollst du unter dir austeilen und sollst essen von der Beute deiner Feinde, die dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. So sollst du mit allen Städten tun, die sehr fern von dir liegen und nicht zu den Städten dieser Völker hier gehören. Also nicht zu den Völkern des Landes, das Gott Israel geben möchte. Ab Vers 16 dann, aber in den Städten dieser Völker hier, die dir der Herr, dein Gott, zum Erbe geben wird, sollst du nichts leben lassen, was Odem hat, sondern sollst an ihnen den Ballen vollstrecken, nämlich an den Hethitern, Amoritern, Kanaanitern, Perisitern, Hivitern und Jebusitern, wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat, damit sie euch nicht lehren, all die Gräuel zu tun, die sie im Dienst ihrer Götter treiben und ihr euch so versündigt an dem Herrn, eurem Gott. Hier sehen wir also die klare Regel, alles zu vernichten, was lebt in Kanaan und kein Friedensschluss ist möglich. Harte, harte Worte. Umso erstaunlicher ist es, nach diesen klaren Anweisungen, dass Josua und seine Obersten Gott nicht befragt haben, bevor sie sich auf den Bund mit einem Eid auf Gott eingelassen haben. Es wäre offensichtlich sehr wichtig gewesen, denn es wird deutlich gemacht, auch hier habt nichts mit der Unreinheit dieser Völker zu tun, mit ihren Gräueltaten, mit ihrem Götzendienst, sonst seid ihr selber, sonst versündigt ihr euch selber. Vielleicht verstehen wir so besser, warum Josua dann im Anschluss einen Fluch über die Gibeoniter aussprach. Ich verstehe es ein bisschen so als Schadensbegrenzung, indem er ihnen Dienste und Arbeiten zuweist und er so die Gibeoniter über ihre Funktion in Israel praktisch trennt von den Israeliten und sie zu so einer Art Kaste, möchte ich es mal nennen, macht, zu einer niedrigen Kaste, die niedrige Aufgaben erfüllen muss. Und dann ist vielleicht auch die Gefahr gebannt, dass man sich über Heiraten vermischt. Es geht nochmal gut, kann man sagen, vielleicht auch deshalb, weil die Gibeoniter selber zeigen, dass sie in gewisser Weise an den Gott Israels glauben. Das steht zum Beispiel in Vers 24 vom gelesenen Kapitel 9, dass sie eben an die Macht Gottes glauben. Und es ist mir nicht bekannt, vielleicht könnt ihr mich eines Besseren belehren, dass die Gibeoniter danach noch eine negative Rolle spielen. Also ist Josua noch mit einem blauen Auge sozusagen davongekommen. Es war aber riskant. Es hätte auch anders kommen können. Und es fällt eben in diesem ganzen Kapitel auf, dass Gott nicht ein einziges Mal spricht. Was lehrt uns diese Begebenheit? Es war bei den Israeliten von ganz herausragender Bedeutung, dass sie nicht abtrünnig werden, dass sie nicht sich von Gott entfernen und zu Götzendienern werden. Ja, aus unserer Sicht sind diese Götzendiener auch Menschen, die furchtbare Dinge tun, die Menschenopfer bringen und so weiter und so fort. Aber allein schon das, dass sie nicht den Gott Israels als einzigen Gott anerkennen, ist schlimm genug. Bei uns ist es im Grunde genauso wichtig, dass wir nicht uns von Gott entfernen. Zu diesem Zweck hat Gott gesprochen. Die Israeliten hatten Gottes Wort. Sie waren damit ausgestattet und wir sind es auch. Wir haben auch Gottes Wort. Und wir haben noch auch den Heiligen Geist, den Jesus seinen Nachfolgern gegeben hat, der uns in alle Wahrheit leitet, wie es in Johannes 16, Vers 13 heißt. Also wir haben Gottes Wort, den Heiligen Geist. Und dennoch, wenn ich jetzt so meine Realität angucke, ich lebe nicht in einer entrückten Welt auf einer Insel der Glückseligen, sondern in dieser schwierigen Welt, die voll ist von Verführungen, Prüfungen, Beschwernissen und sehr viel Dunkelheit. Und die Frage ist, wie orientiere ich mich da? Wo ist das Licht der Orientierung? Und vielleicht klingelt es jetzt bei dem einen oder anderen, die Predigt, da war doch was mit Tobi Klei vor 2 Wochen. Der hat es gepredigt, Gottes Wort ist Licht, das Orientierung gibt. Hat ja den Psalm 119 ein bisschen angeschaut, Vers 105. Sein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und die Frage, die ich jetzt stellen möchte, ist, bist du schon mal von sozusagen von Gibeonitern überrumpelt worden? Wieso eigentlich mit so einer Ausstattung, mit Heiligem Geist und mit Gottes Wort? Wenn ich jetzt auf mich schaue, ich stehe in der Gefahr, nicht auf Gottes Geist zu hören oder sein Wort, sondern gar nicht mal auf irgendwelche Faschingsnarren, auf keinen Fall, sondern stattdessen auf meinen Verstand. Es kann aber sein, dass genau dieser nicht mit Gottes Wort in Einklang ist, dass es richtig kollidiert, was ich denke, was richtig ist und was Gott denkt. Das ist vielleicht ganz einfach zu identifizieren, wenn meine Entscheidung klar gegen ein göttliches Gebot verstößt, ja, wo ich mein Ego vorne habe oder ganz oben habe und eine selbstsüchtige Entscheidung treffe, merke ich dann auch recht schnell, dass ich vielleicht lieblos war. Aber oft braucht es in einer ganz bestimmten Situation Nachfrage bei Gott, wie zu entscheiden ist. So wie bei den Gibeonitern. Die Israeliten hätten den Bund eigentlich eingehen dürfen, wenn die Gibeoniter von weit weg gewesen wären. Wenn sie Gott gefragt hätten, dann wäre es klar gewesen. Und ich habe mir gedacht, wie viel schöner wäre Vers 14, wenn da stünde, da nahmen die Obersten die Speise nicht an, also die Speise von den Gibeonitern, sondern befragten stattdessen den Mund des Herrn. So wünsche ich mir diesen Vers. Aber es steht halt anders da. Es wäre aber so weise gewesen, das zu tun. Es steht aber, da nahmen die Obersten von ihrer Speise, aber befragten den Mund des Herrn nicht. Sie haben sich irgendwie auf ihren Verstand verlassen. Ja, sie sind reingefallen auf den Trick. Und dieser zweite kurze Teil des Verses sticht heraus, ist eigentlich wie ein Stich. Den Mund des Herrn befragten sie nicht. Das ist so beinahe die einzige Wertung in diesem Bericht. Oder vielleicht sogar die einzige. Und enthält auch die wichtigste Lehre bei dieser Geschichte, finde ich. Dass die Israeliten genauso wie wir nicht den Verstand an der Garderobe abgeben müssen, keineswegs, aber dass wir den Vorrang nicht dem Verstand einräumen, sondern Gott, dass wir Gott fragen, dass wir demütig fragen und nicht irgendwie denken, wir wissen es eh besser oder das können wir schon alleine regeln. Nein, wir müssen uns vor Gott demütigen in allen möglichen Situationen und ihn fragen. Und das ist aber auch noch nicht das Ende. Der nächste Schritt der wird hier, da das Hören gar nicht stattfindet, kommt der nächste Schritt zwangsläufig gar nicht vor. Man muss auch hören, beziehungsweise gehorchen. Und ich habe festgestellt, ohne diese bedingungslose Bereitschaft zu hören und dann danach zu handeln, muss ich das Fragen gar nicht erst anfangen. Welchen Sinn hat es denn wohl, Gottes Willen sich mal schön anzuhören als eine von mehreren Möglichkeiten und dann doch anders zu handeln? Das wäre doch einigermaßen sinnlos. Ich habe selber schon oft erfahren, mal durch Segen, wenn ich es richtig gemacht habe, auch wenn ich nicht sage, dass immer sofort alles klar ist, wie die Dinge ausgehen, aber auch mal durch richtige Bauchlandungen. Gott möchte, dass wir uns immer an ihm orientieren, immer ihn fragen. Warum sonst sollte er von sich als Hirte reden? Er ist unser Hirte. Und es ist so fahrlässig, und ich werde noch ein paar andere Dinge nennen, es ist überheblich, es ist dumm und kurzsichtig, auf sich selber zu setzen und ganz unabhängig von Gott Entscheidungen zu treffen und sein Leben zu gestalten. Denn dann werden wir uns, wie das bei den Israeliten einfach passiert, von Gott entfernen oder eben in der Gefahr stehen, uns zu entfernen. Ich habe auch schon bei mir selber erlebt, ich war nicht bereit zu hören auf Gott. Es war mir einfach in einer gewissen Situation zu wichtig, es genau so zu machen, wie ich das geplant habe. Und vielleicht dann im Anschluss die Absolution Gottes dann einholen, war jetzt doch in Ordnung. Aber günstigstenfalls kommt man mit einem blauen Auge davon. Ja, so wie Josua in dieser Situation. Und vielleicht, ich weiß es nicht, wie sehr ich jetzt ich eure Gedanken in Gang gesetzt habe, überlegt euch Situationen, wie war das jetzt mal bei mir? Oder stecke ich gerade in so einer Situation, wo ich eigentlich auf Gott hören will? Ich brauche eine Antwort. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und ich kann sie jetzt sicher nicht alle aufzählen. Manchmal ist Gottes Antwort längst da und wir ignorieren sie einfach aus irgendwelchen niederen, egoistischen Motiven, weil uns einfach die Antwort gar nicht gefällt. Und das ist eben, was ich vorhin gesagt habe, diese Nichtbereitschaft zu hören. Es ist klar, was richtig wäre. Gott hat es uns gezeigt auf die eine oder andere Art, aber bequemer ist nun mal, genau das Gegenteil zu tun. Da würde ich sagen, ist günstigstenfalls Stillstand da. Aber es kann auch schädlich sein, wenn keine Umkehr von dieser Position kommt. Was ist aber, wenn ich jetzt mal echt Gottes Antwort nicht höre? Ich kann hier jetzt sicher nicht alle Szenarien samt Lösung aufzählen. Das ist wahrscheinlich auch nicht meine Aufgabe. Ich glaube aber und habe selber erlebt, dass Gottes Antwort kommt, wenn man ihn fragt. Bring dein Anliegen im Gebet vor Gott. Das ist jetzt wenig überraschend. Und auch nicht überraschend ist, wenn ich sage, dass nicht selten ein langer Atem dazu notwendig ist. Ich habe ein paar Bibelstellen nachgeschlagen, so schlagwortartig. In Psalm 130,5 schreit zum Beispiel ein Verzweifelter zu Gott. Wie bei anderen Bibelstellen auch, muss der Beter hier, der Psalmist, des Herrn harren. Also auf den Herrn, auf die Antwort warten. Und das ist natürlich sehr schmerzhaft oft. Aber bei Gott ist es so. Und wenn ich das ein bisschen noch ausbauen darf, wir haben ja vor einer Weile von der Stillung des Sturmes gehört. Und der Heinz hat es noch einmal am Montag erwähnt, ja, dass Jesus da schläft, dass er dafür kritisiert wurde, dass es gar nicht so richtig ausgeführt hat. Ich hole das jetzt nach, Heinz. Nein, ich hole es nicht nach. Aber ich habe darüber nachgedacht, Warum schläft Jesus eigentlich? Es ist das Ausdruck der totalen Sicherheit, wenn man schläft. Auf heutige Situation übertragen. Wer kann als Beifahrer schlafen? Jemand, der dem Fahrer total vertraut. Ich mache jetzt keine Abfrage, die Geschlechter getrennt läuft. Das wäre dem Familienfrieden abträglich. Also, was will ich damit sagen? Jesus ist in totaler Sicherheit in diesem schaukelnden Boot. Und das kann man vielleicht übertragen auf diese Situation. Ich warte auf Gottes Antwort. Ich muss nicht in Hektik verfallen. Selbst wenn es stürmt und alles wankt. Jesus hat die Ruhe weg. Und genauso sehe ich das für seine Nachfolger, für uns, dass auch wenn es ganz schwer zu ertragen ist und man unbedingt eine Antwort haben möchte, Hektik ist kein guter Ratgeber, sondern abwarten und auf Gott warten und dabei sogar ein Schläfchen machen. Ne? Das ist eigentlich ein unglaublich ermutigendes Bild, finde ich. Und eine andere Stelle möchte ich euch kurz vorlesen, weil mir die gar nie aufgefallen ist. Ich hab eine Bibelstelle gegoogelt und dann habe ich gemerkt, Mensch, das gibt's ja gar nicht. So ist es aber. Vor Entscheidungen, wir wollen ja manchmal Gottes Antwort oder oft, wenn wir uns entscheiden müssen. Und es gibt ein Beispiel in Lukas 6, wo wir von Jesus lernen können, was man vor Entscheidungen tut. Aber dass es in der Beziehung tut, war mir gar nicht aufgefallen. Lukas 6, das ist Seite 77 im hinteren Teil der Bibel, ab Vers 12. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Genau, das ist Lukas Kapitel 6, ab Vers 12. Also Jesus blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger und erwählte 12 von ihnen, die er auch Apostel nannte. Sehr naheliegend, dass bevor sich für die Jünger entschieden hat, vorher im Gebet war. Das heißt, er hat sich mit seinem Vater im Himmel verbunden und hat anschließend seine 12 Jünger berufen. Das hat er im Gebet vorbereitet. Und das ist ein Beispiel für uns auch, denke ich, dass wir das Gebet suchen und dann notfalls eben auf Gott harren. Und wenn du Gott gefragt und dich ihm anvertraut hast und bereit bist, bedingungslos zu hören und immer noch keine klare Antwort kommt, in einer Zeit, wo man irgendeine Entscheidung treffen muss, jetzt kommt diese Möglichkeit noch, dann sage ich, entscheide und Gott wird mit dir sein, wenn du ihn darum bittest. Ja, Gott kann unsere Wege segnen, das ist in seiner Macht. Aber wir müssen eben diese Bedingungen erfüllen, auf ihn hören. Und jetzt nochmal vielleicht der Weg zurück zu den Gibeonitern am Schluss. Seit Jesus auf der Erde war als Mensch, seit Tod und Auferstehung, haben wir eine Gnadenzeit für alle Menschen und eine neue Zeitrechnung. Und wir müssen nicht fürchten, so einen Auftrag zu kriegen wie die Israeliten, wie es so knallhart im 5. Buch Mose drinsteht. Einfach um Sünde von Israel fernzuhalten. Das hat Jesus erledigt. Abfall von Gott und Götzendienst führt zum Tod. Das ist nach wie vor so. Aber Jesus, seit Jesus sprechen wir vom Gegenteil, wenn es um unsere Aufgabe geht. Seit Jesus ist Gnade auch für Götzendiener, die umkehren. Und das ist unser Evangelium, dass die Sünde vergeben wird in Jesus. Und nicht so, wie das bei den Israeliten auch sinnbildlich für uns dasteht, dass Menschen dafür sterben müssen. Ja, das noch als kleine Ergänzung dass das klar ist, dass wir eine Gnadenzeit haben. Aber wohl nicht zu verwechseln damit, dass, was sich nicht verändert hat im Laufe der Jahrtausende, Sünde führt zum Tod. Und wir haben Gnade durch Jesus. Ja, möge Gott uns dabei helfen, immer auf ihn zu hören und ja, auf seine Antworten zu warten. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten. Herr, unser Vater, ich danke dir dafür, dass wir so viele Geschichten in deinem Wort lesen können, die ein Beispiel dafür sind, wie du mit deinem Volk, mit deinen Kindern, mit deinen Nachfolgern umgehst und wie du es haben möchtest. Du möchtest diese enge Beziehung haben. Du möchtest, dass wir wie Kinder auf dich hören, dass wir bei dir nachfragen, wenn wir uns irgendwie entscheiden müssen. Auf dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Nicht die Entscheidung für den Tod, sondern zum Leben, ja, zum Segen. Und ich möchte dich bitten, dass wir in unserem Alltag diese Ohren für dich ganz offen haben, dass wir, anders als die Israeliten das bei den Gibeonitern getan haben, dass wir immer wach sind, dass wir immer auf deinen Geist hören, den du uns gegeben hast. Hilf uns dabei, uns danach auszurichten. Und ich vertraue dir, dass du deine Kinder immer wieder auch zurückholst, wenn wir darin versagen. Ich bitte dich von Herzen darum und auch um Vergebung, wo wir einfach in die Irre gehen, weil wir nicht auf dich hören. Auch wenn es im Moment solche Situationen gibt, wo wir abgeirrt sind und es vielleicht nicht merken, so schenk uns doch ja, diese Einsicht und führ uns auf dem Weg des Lebens, Herr. Im Namen Jesu. Amen.